Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wandelwerker Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum in deinem Unternehmen bei Nahunfällen nahezu gar nicht oder nur geringfügig oder vielleicht sogar wirklich gar nicht gemeldet werden, woran es liegt und was in der Praxis draußen aus unserer Sicht falsch läuft, was wir immer wieder bei unseren zahlreichen Kunden auch sehen und auch hören in Gesprächen. Das ist das Thema heute hier. Mein Name ist Stefan, ich bin Geschäftsführer der Wandelwerk Consulting GmbH und heute dabei ist die Anna.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Anna und ich bin auch Geschäftsführerin hier der Wandelwerker Consulting GmbH.
Ja, und wir sehen relativ viel, weil wir begleiten über 150 Kunden aus Mittelstand und Konzern aktuell dabei, das Thema Sicherheitskultur voranzutreiben und das systematisch mit klarem Fahrplan aufeinander aufbauend. Und von daher sehen wir viel und können auch ein bisschen bewerten, woran es liegt und wie man es besser machen kann. Und das schauen wir uns heute ganz genau einmal an. Jana, was sind so aus deiner Erfahrung, wenn du beim Strategie-Workshop oder im Training bist, was ist so ein Indikator, wo du sagst, das ist ein sehr, sehr schwerer Fehler, der begangen wird draußen?
Ja, also ich glaube so zu sagen, ne, das ist ein Fehler, ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also es läuft eben an vielen Stellen noch nicht so optimal, weil viele Unternehmen da auch teilweise noch gar nicht die Erkenntnis für haben, dass das eine gute Sache ist, wenn ich viele Beinahe-Unfälle habe. Also diese Awareness dafür fehlt in manchen Unternehmen noch. Und dann gibt es natürlich auf dem Weg, dass Beinahe-Unfälle gemeldet werden. Das kennen wir auch aus unserem eigenen Unternehmen. Da gibt es eine ganze Menge Hürden.
Also von früher, ne?
Von früher, ja, genau.
Wir haben hier ein gutes
Heute haben wir nicht so viele Beinahe-Unfälle, das stimmt.
Und wir haben einfaches Meldewesen.
Und genau. Und da gibt es für viele Mitarbeiter oder für Mitarbeiter, die Beinahe-Unfälle melden möchten, eine Menge Hürden ganz, ganz oft. Ne? Und da sehen wir die abstrusesten Sachen, könnte man manchmal sagen. Wir wollen ja, dass Beinahe-Unfälle schnell gemeldet werden und wir sehen ja in Beinahe-Unfällen ein Potenzial, um unsere Arbeitssicherheit zu verbessern. Und wenn ich dann als Mitarbeiter für die Meldung eines Beinahe-Unfalls zu meinem Chef gehen muss und sagen muss, ey Chef, ich habe was gesehen und ich brauche eine Unterschrift, damit ich diesen Beinahe-Unfall mit diesem Formblatt melden kann, dann können wir uns, glaube ich, alle schon ausmalen, wie da die Meldemoral sein wird. Ne? Und was wir immer wieder sehen bei unseren Kundinnen und Kunden, das auf der einen Seite ist ein Thema der Awareness, also da wirklich auch einen Fokus drauf zu haben. Ist uns das wichtig oder ist uns das nicht wichtig? Dann Hürden, die das Melden schwierig machen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir auch kurz sprechen können, ist das Thema Feedback Loop. Also Feedback ist für uns alle wichtig, für alle Menschen, für alles. Ach. Und wir sehen eben ganz, ganz häufig, dass die Feedbacks ausbleiben für das Melden von Beinahe-Unfällen. Und das ist ein Riesenfehler. Weil was passiert dann? Ja, gibt keine Rückmeldung. Ne? Ich habe das Gefühl, egal ob ich was melde oder auch nicht melde, ist auch egal. Und das führt natürlich dann auch ja in der Konsequenz dazu, dass immer mehr oder immer weniger Beinahe-Unfälle gemeldet werden.
Ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen, so alles richtig. Auch das Thema Feedback, meine Wahrnehmung auch, dass es viel, viel zu wenig Feedback gibt. Aber das Thema ist auch, wenn ich die Hürde aufbaue, dass ein Mitarbeiter auch entscheiden muss im Meldeprozess oder auch eine operative Führungskraft, ein Meister, ein Teamleiter, was auch immer. Ist es jetzt ein Beinahe-Unfall? Ist es ein Miss? Ist es eine Unsituation? Ist es dies? Ist es das? Ja. Und ja, unter Umständen selbst gar nicht für sich, weil die meisten Unternehmen sind ja gar nicht so weit, ja. Noch gar nicht klar, was ist echt der Unterschied? Wir haben sogar schon im Training oder in der Zusammenarbeit Fachkräfte für Arbeitssicherheit gesehen, die es auch nicht ganz erklären konnten, was jetzt genau der Unterschied ist. Und das ist gar kein Vorwurf, weil ich glaube auch, wir müssen das gar nicht, oder sieht es anders aus, wir müssen es gar nicht im Detail so machen. Weil was wollen wir denn wissen? Wir wollen wissen, wo ist jetzt irgendwas mal gut gegangen, ja?
So. War ich erst letztens in der ASO-Sitzung von einem Kunden besucht Und da war das Thema eben auch sehr präsent. Und da wurde dann zur Erklärung, was ist was? Auch es gab vier Unterschiede zwischen bei nahe und fallen dir miss und fast unsichere Situationen, diese ganzen Unterscheidungen. Und da wurde dann mit so einem Schaubild die Unterschiede dargestellt, also mit so einer Karikatur. Und wenn es so kompliziert ist, ist es genauso wie du sagst, es checkt einfach keiner.
War das der Löwe oder was war das?
Nee, es war nicht der Löwe, es war ein Kran mit einer angehängten Palette, also mit einer Last. Und die Last, und da war das Seil quasi einmal angerissen so ein bisschen, also nicht mehr funktionstauglich. Einmal war die Last runtergefallen und einmal war sie noch nicht hochgehoben und irgendwas stand noch dazwischen. Also unterschiedliche Situationen, aber nicht der Löwe, sondern die angehängte Kranlast.
Das ist so ein bisschen wie die Karikatur über Katzen. Ne? Was möchte die Katze? Und am Ende saß die Katze platt und wurde überfahren.
Ja, so ungefähr. Ja. Und das stimmt doch auch. Ne? Also wenn wir schon vier Karikaturen brauchen, um zu erklären, was ist ein Beinaheunfall, das checkt keiner. Und die Frage ist auch, ist es wirklich relevant? Also brauchen wir wirklich diese Unterscheidung? Ne? Und da gehen wir mittlerweile, so wie du es auch gesagt hast, eigentlich her, fragt euch das wirklich, könnt ihr es einem Kind erklären? Ist das für ein Kind nachvollziehbar, was es ist? Und ist es für die Dokumentation wirklich relevant, was es genau ist? Oder ist uns einfach nur wichtig, wo ist vielleicht gerade eine unsichere Situation?
Das hat ja gerade der Vorstand meines letzten Arbeitgebers immer gesagt, sie müssen es erklären, als wenn sie es einem Fünfjährigen erklären.
Ja.
Und da ist, glaube ich, die Hürde. Ne? Und ich glaube auch nicht jede Kennzahl, ich kann alles messen, aber auch nicht alles Wertvolle messen. Es macht nicht immer Sinn, alles zu messen.
Ja.
Ne, wir wollen ja erreichen, dass die Leute was melden.
Ja.
Und am Ende des Tages ist es nicht eigentlich auch egal, die Fragen sind ein bisschen philosophisch vielleicht, aber ist es nicht egal, was es nur von denen ist. Sie wollen ja eigentlich nur wissen, ist was gut gegangen und dann wollen wir nachbessern.
Ich habe das dann hinterfragt, also um jetzt so vielleicht bei dem Beispiel nochmal zu sagen, ich habe dann gefragt, warum macht ihr das so? Also warum gibt es überhaupt die Unterscheidung? Das ist ja eine spannende Frage. Also warum unterscheidet ihr es überhaupt? Ist das was im System nur so angegeben kann, ne? Oder woher kommt diese Unterscheidung? Und die Unterscheidung rührte daher, dass wenn es nur eine unsichere Situation ist, macht die Bearbeitung die Führungskraft. Ist es aber keine unsichere Situation, sondern ein Beinaheunfall, macht die Bearbeitung die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Bedeutet, je nachdem, wo die Einkategorisierung ist, derjenige hat, ich sage jetzt mal mit Anführungszeichen, hat die Arbeit. Und dann wird natürlich auch darüber gestritten, was ist es jetzt und wer muss sich jetzt drum kümmern. Ne? Und da sind wir aber jetzt auch hergegangen und haben das im Grunde genommen vollständig verändert. Da gibt es jetzt nur noch eine Kategorie und dann wird sich danach gekümmert. Ne? Aber das ist ja, so entstehen dann manchmal einfach auch die Hürden da zur Meldung von Beinaheunfällen.
Sondern wenn die Führungskraft die Wahl hat zwischen ich mach's, ein anderer mach's, und wir sind vielleicht noch bei Bradley Cove auf Stufe 2,
ja,
dann wird man so relativ schnell immer bei einem Nahunfall draus. Also
ja, das war das Problem. Ja. Da war es immer bei einem Nahunfall oder eben halt nicht gemeldet. Ne?
Ja. Also ich glaube, was du sagst, es reicht, glaube ich, aus, eine Kategorie zu haben.
Ja.
Und dann wendet es ja so aus. Ja?
Ja.
Ich muss es ja sowieso nachbereiten, egal was es für Kategorien sind. Ja.
Und dann kommt da ja auch nochmal ein spannender Punkt dazu. Wir wollen ja natürlich, dass die gemeldet werden. Das ist ja ein Punkt. Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Konzepte, von wegen du kriegst 50 Euro, wenn du einen Beinaheunfall gemeldet hast. Ne? Und dann haben wir ja schon Unternehmen gehabt, die haben im Grunde genommen, oder unsichere Situationen, ne? Da war eine Säule im Unternehmen und an der Säule oder um die Säule konnte man nicht so rum den Staplerverkehr gut erkennen. Und dann gab es statt, und es gab für jeden Beinaheunfall irgendwie 25 oder 50 Euro, den man gemeldet hat und auch mit der entsprechenden Maßnahme dahinter. Und dann hat jemand nicht gemeldet, Mensch, da könnten wir einen Spiegel anbringen, also mit einer Meldung, sondern es wurden vier Meldungen aufgemacht für jede Spiegelseite, wo ein Spiegel hätte hinkommen können. So, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Natürlich wollen wir Anreize schaffen. Und natürlich wollen wir auch, dass solche Sachen gemeldet werden, aber eben auch nicht der Meldung des Systems wegen, also nicht der Meldung wegen, sondern eben das, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte, dass unsichere Situationen nicht nur gemeldet werden, sondern dass sie auch beseitigt werden. Und das ist eine Frage, die sich aus meiner Sicht die Unternehmen eben auch stellen müssen. Wie schaffe ich es denn, nicht nur zu erkennen, dass ich eine unsichere Situation habe, sondern sie eben auch meine Mitarbeiter dazu befähigen, diese direkt zu beseitigen und dann noch eine Meldung zu machen, die dann einfach sein muss. Ne? Nicht nur so nach dem Motto, ich habe mich drum gekümmert und es ist jetzt erledigt, sondern vielleicht können auch andere noch davon partizipieren und daraus etwas lernen, ne? Und sich eben auch diese Situation annehmen. Und da gehört natürlich dann ganz viel Befähigung dazu. aus meiner Sicht, ne? Das ist so zu sehen und auch umzusetzen. Und da, du hast eben gerade schon die Kulturstufe 2 angesprochen, ne? Da wissen wir, da sind heute ein Großteil der Unternehmen und da haben wir eben noch großes Potenzial, auch an diesen Beinaheunfällen, also an diesen Beinaheunfällen eine Kompetenzentwicklung herbeizuführen, ne?
Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt und das ist ja öfters der Fall, dass es Anreize gibt, Beinaheunfälle zu melden.
Ja.
Ja, so, und dass wenn ich 25 Euro kriege und dann viel meinen Spiegel von links und rechts und nach hinten nach vorne vorschlage, das ist natürlich, habe ich ein bisschen mehr Geld, vielleicht sage ich, ich brauche da und da einen Spiegel in einer Meldung. Das Problem, was ich hier sehe, ist, das wird ja oftmals als Anreiz genommen, um das Ganze zu pushen. Dann fällt es plötzlich wieder weg. So, und wie immer ist es so, wenn ich Leuten oder Menschen Geld gebe und das wegnehme, ist die Motivation danach wieder im Keller. Also von daher, glaube ich, ist es gar nicht der richtige Weg, über Geld zu gehen, sondern eher, ja, das ist wieder schwieriger, als einmal Geld rauszuballern, den Leuten zu erklären und sich die Zeit zu nehmen, wertschätzend mit denen zu sprechen, warum brauche ich die Meldung, was ist der persönliche Vorteil dahinter, denen das richtig zu verkaufen, glaube ich, damit am Ende des Tages die auch aus eigener Motivation melden. Aber das ist dann wie, ne, wenn du auf Stufe 2 bist, Bradley-Kurve, und sagst, ich will nicht erwischt werden.
Das ist schwierig, ja.
Das ist schwierig. Schwierig. Das heißt ja, wir brauchen halt einen kulturellen Wandel. Ja, das heißt auch, ich brauche einen konkreten Fahrplan. Kommen wir mal später zu.
Und vielleicht noch ein Punkt, da auch noch mal eine Ergänzung zu, weil du jetzt auch gesagt hast, wir setzen uns ja, es wird ja häufig dann Ziel gesetzt, ne? Und das Ziel ist dann x Anzahl an Beinaheunfällmeldungen pro Mitarbeiter oder pro Abteilung. Und die Problematik, die ich an dieser Stelle ebenfalls sehe, es ist eine Kennzahl, wo ich quasi aktiv als Führungskraft jetzt suchen muss, wo habe ich eine unsichere Situation. Das ist nichts, was ich auch aus dem, ich sag mal, Arbeitsalltag herausgehe, sondern wir nehmen meine Kennzahl und stupsen unsere Führungskräfte und Mitarbeiter wieder darauf, was eben im Zweifelsfall nicht richtig gut funktioniert. Und natürlich ist es erforderlich, natürlich können wir an unsicheren Situationen nicht vorbeigehen. Wenn wir aber eine Kulturstufe 3 und 4 kreieren wollen und gestalten wollen, dann müssen wir doch viel, viel mehr unsere Mitarbeiter und Führungskräfte dahin befähigen, auch dort eine Verbesserung herbeizuführen, ne? In den Dialog zu gehen. Und zwar nicht erst in den Dialog zu gehen, wenn wir eine unsichere Situation haben, sondern viel, viel vorher in den Dialog zu gehen, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen. Und das ist ein Punkt, und das erlebe ich immer wieder auch in der Zusammenarbeit dann bei der Strategieumsetzung, ne, wenn es darum geht, diese Prozesse eben auch neu zu machen, der ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen. Also immer, immer wieder stellt man das fest, es ist noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, also auch in den Trainings, die wir machen, die ja ein Bestandteil des Strategiekonzeptes ja im Prinzip sind, wie wir am Handlungsfeld 1 bearbeiten, ist ja schon so, dass wir bei den Führungskräften, wenn wir die wirklich über einen längeren Zeitraum begleiten, das machen wir ja, am Tag 1 stellen wir schon fest, wenn wir über Haltung reden, dass denen gar nicht bewusst ist. Es ist oftmals gar nicht bewusst, welchen Einfluss sie überhaupt selbst haben. Du hörst ja wirklich sehr oft, was soll ich denn tun? Die da oben müssen das. Man muss ihnen das mal klar machen, und den Führungskräften, ihr habt ja eine Führungsverantwortung. Irgendwo im Arbeitsvertrag steht auch Leiter drin von irgendwas. Also habt ihr eine Führungskompetenz, ihr habt doch einen gewissen Spielraum, wo ihr euch bewegen könnt, wo ihr Mitarbeiter entwickeln könnt.
Ja.
Und wenn ihr das verstanden habt, wir in den nächsten Workshops auch daran arbeiten, zum Beispiel, wie kommunizierst du eigentlich? Und da merkt man, es ist wirklich die Befähigung. Also wenn die Haltung stimmt, ist es die Befähigung, weil hat mir gar keiner gezeigt, wie machen sie das.
Ja.
So, und da muss man auch ein bisschen so eine Lanze für die Führungskräfte brechen, weil wenn keiner was gezeigt hat, wo er sonst eigentlich wissen.
Ja. Und gerade ein Thema Beinaheunfälle ist etwas, was jede Führungskraft für sich gut gestalten kann. Geht einfach. Ich bin nicht darauf angewiesen, ne, was ich greife das jetzt mal auf, ne, was die da oben machen. Ich als Führungskraft kann einen Rahmen dafür schaffen, dass mir unsichere Situationen, Beinaheunfälle durch meine Mitarbeiter gut gemeldet werden. Und das kann ich vollkommen autark für meine Abteilung, für meine Schicht super lösen. Aber, was du gesagt, ne, wir müssen es halt, sie müssen es wissen, sie müssen auch den Wert darin sehen. Und auch, ich sage aber ganz gerne, ich kann erst etwas für gut befinden und umsetzen, wenn ich es auch mal selber erlebt habe. Also ich muss erlebt haben, welchen Benefit oder Mehrwert bringt das für mich, für meinen Arbeitsschutz, für meine Abteilung. Und das dauert natürlich auch einen Moment.
Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Weil oftmals ist es so, jetzt melden wir ab dem 1. Januar bei Nahumfälle. Wir haben ein Bonussystem. So, und das wird's getrieben und dann passiert eben nichts. Ne? Also die Dinge werden gemeldet, plötzlich alle motiviert mal ganz kurz.
Haben wir 4 Spiegel an einer Säule.
Ja, oder wir haben plötzlich eine riesen Kampagne mit komischen Postern ausgerollt. So, und aber dann merken wir plötzlich, oh Gott, wer soll das eigentlich abarbeiten? Und dann kommen halt so zig Meldungen rein und dann flacht es wieder ab. Und das ist das Problem ja, was wir generell im Kultur- und Arbeitsschutz haben, ist halt nicht, wie gesagt, auf dem Jahrmarkt, wo man halt am Teddystand 1000 Schuss hat, sondern eigentlich hast du nur einen, vielleicht zwei. Und dann wird es immer schwieriger. Dann heißt, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Und dann ist der Aufwand viel größer. Also das ist ein bisschen mehr. Man muss sich auch bei Nahunfällen ganzheitlich Gedanken machen. Ist der Prozess klar? Wer macht's danach? Ja. So, wenn man das rund hat und dann beginnt man damit, kann man es auch nachhaltig Step by Step aufbauen.
Ja. Das geht ja jetzt schon so ein bisschen auch in die Richtung, wie kann man es besser machen, ne? Und ich glaube, ich habe das damals auch in meinem damaligen Unternehmen, haben wir diesen Prozess auch neu aufgerollt und wir sind wirklich hergegangen und haben nicht als HSE darüber entschieden, wie wir es jetzt neu machen wollen, sondern wir sind wirklich hergegangen, haben uns die Siebes geschnappt, haben uns ein paar Mitarbeiter geschnappt, eine Führungskraft und haben uns mit denen hingesetzt und gesagt, so, wie müssen wir den Prozess aufsetzen, dass ihr in der Lage seid, schnell, unkompliziert und schlank diese Dinge melden zu können. Wie muss das aussehen? In welchem System braucht ihr das? Welche Fragen braucht ihr, um die Antworten reinzuspiegeln? Weil wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht am besten. Wir sind da einfach nicht die Experten. Wir sind nicht vor Ort. Wir sind auch nicht getrieben von Stückzahl, Meter, was wir in der Produktion leisten müssen. Und dann wirklich herzugehen und die Experten zu fragen, sagen, ey, lass uns hinsetzen, einen Tisch und jetzt gucken wir gemeinsam, wie wir diesen Prozess neu aufsetzen können. Und dann kriegt man relativ schnell zum einen erstmal die Defizite raus, wo es gerade nicht funktioniert und schafft dann aber eine Lösung, die auch praktikabel ist, die akzeptiert wird und die vor allen Dingen auch mitgetragen wird durch einen Betriebsrat, die Mitarbeiter und eben auch die Sicherheitsbeauftragte.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, ist ja der dritte Part quasi für eine wirksame Organisation im Arbeitsschutz, glaube ich, ne? Haltung plus Befähigung plus Beteiligung.
Ja.
Und was ist es an der Stelle ja, ne? Also wenn ich wirklich die Mitarbeiter einbinde, hast du auch einen anderen Vorteil. Erstmal A, ist der Prozess viel, viel besser, als wenn da irgendwo am grünen Tisch durch den Arbeitsschützer oder durchs Management sich ausgedacht wird. Ja, das ist quasi weniger fehleranfällig an der Stelle. Ja, und zum anderen, das ist ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt, haben wir auch Multiplikatoren.
Ja.
Das heißt, es ist nicht nur die Führungskraft oder es ist nicht nur der Arbeitsschützer, der das möchte, sondern weil die ja mitgemacht haben, ja, diesen Prozess, ne, wie bei euch ja damals auch dann, hast du auf der Fläche halt Multiplikatoren, die sagen, ey, wir haben da mitentwickelt, das ist eine gute Sache. Ja, die verkaufen es ja quasi mit. Besser kannst du ja gar nicht haben.
Ja, und das wird so unterschätzt. Es wird einfach so unterschätzt. Ja, es dauert einen Moment länger. Natürlich, ne? Ich muss auch ein paar Schleifen drehen, weil ich es einfach nicht alleine entscheide. Aber das, was ihr damit gewinnt, und ich sage mal gerne auch wenn wir dieses Thema, und das kommt ja immer wieder auf Beteiligung, ne, mit den Kunden haben, das, also dieser Prozess, den ich jetzt gerade aufgezeigt habe, das ist schon Kulturentwicklung. Herzugehen und zu sagen, wir setzen uns gemeinsam hin und überlegen uns, wie können wir das besser machen. Das ist Kulturentwicklung. Ja. Dann hat man das immer das Gefühl, ja, wir haben ja da noch kein Ergebnis und wir haben noch nichts gemacht, aber das ist schon Kulturentwicklung. Und wenn ihr euch alle da draußen, alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit, alle Führungskräfte und Siebes und BR, wenn ihr euch das klar macht, dann sind wir auch aus meiner Sicht viel, viel breiter und viel offener eben auch in diese Gremienarbeit, in auch die Lernenden. Es gibt ja unterschiedlichste Ansätze von Learning Teams, Gremienarbeit, ne, lernende Organisation. Aber gemeinsam eben in die Zusammenarbeit zu gehen und zu sagen, wie können wir es verändern? Weil das ist nämlich schon ein großer Teil der Kulturentwicklung. Und dann gibt's eben auch nicht die Lösung, wo wir jetzt sagen würden, macht's genau so. Zum Thema bei Nahunfällen. Es gibt Unternehmen, die brauchen einen Zettel, weil nicht mal jeder Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse hat und weil die kein System haben. Es gibt Unternehmen, die haben eine Software. Die brauchen nur einen QR-Code aushängen, damit der einfach besser verfügbar ist. Es gibt Unternehmen, die arbeiten mit Power-Apps und machen das über Stationen oder Tablets, die da sind. Also es gibt einfach nicht die Lösung. Und das gilt nicht nur für Beinahunfälle, sondern es gibt eben auch für alle anderen Prozesse. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dann auch gemeinsam mit den Parteien, manchmal auch mit einem externen Partner wie uns, herzugehen und zu sagen, ey, wie sieht unser Prozess dazu aus? Es gibt, alles ist da. Aber wie sieht das jetzt für uns aus, sodass es für uns gut funktioniert?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also man kann halt dieses von der Stange nehmen, funktioniert halt nicht.
Ne?
In der Kultur, im Arbeitsschutz, du musst wirklich gucken, was du schon sagst. Ne? Es gibt ja immer noch viele Unternehmen, wo wirklich ein Mitarbeiter gar keinen Zugang hat.
Ja. So, erst letzte Woche wieder gehabt.
Ja, und wenn du dem jetzt sagst, er muss eine Meldung abgeben, oder Bereiche, wo Handyverbot herrscht und sagst, ey, gib mein Handy über eine App, das geht halt nicht. Ne? Also da muss man wirklich immer ganz genau gucken mit den Menschen vor Ort, was ist realistisch und wie kriegen wir die dorthin wirklich einfach zu melden.
Ja.
Es gibt ja noch ein Thema, was ich noch aufgreifen möchte für den Meldeweg. Es gibt ja mehrere Versionen. Ich meine, im Bereich der Piloten, der Flugbranche ist ja sowas so quasi bei Nahunfälle und ihr müsst was auch immer, wie wir es nennen, anonym abgibst. Ne? Mhm. Da kann man es anonym freiwillig abgeben, ne? Oder halt mit Namen gibt es beides. Wie siehst du denn das Thema anonym versus du musst den Namen angeben?
Aus meiner Sicht, das ist jetzt auch vielleicht eine, das ist aus meiner Sicht auch eine kulturelle Frage. Wo steht das Unternehmen? Und ich würde lieber jede anonyme Meldung nehmen, jede anonyme Meldung mehr, als die Meldung mit Namen weniger dann. Ne? Und ich glaube eben auch, es tut einfach nicht zur Sache, wer es am Ende des Tages gemeldet hat. Ne? In der Regel ist klar lokalisierbar, wo das ist, ne? Weil so groß, spezifisch auf die Abteilung sind die dann ja schon auch erkennbar, wo dieser beinahe Unfall oder unsichere Situation stattgefunden hat. Aber es ist eigentlich wenig relevant, wer das am Ende des Tages gemeldet hat. Wir kennen das ja aus dem BBS auch. Ne? Da geht es ja auch darum, Verhalten zu beobachten, in Gespräche zu gehen. Ne? Und auch da geht es gar nicht darum, wer das jetzt mit wem besprochen hat, in welcher Art und Weise, sondern es geht einfach darum, dass es zu einem Thema gemacht wird und dass es gemacht wird. Ne? Und von daher, erste Empfehlung, Hauptsache Meldung. Egal, ob mit oder ohne Name.
Ich denke auch. Also aber auch da, wie du schon sagst, da ist es kein Standard. Man muss gucken, wo steht das Unternehmen?
Ja.
Wie ist die Fehlerkultur? Ja, ist mir auch beim Thema Schuldzuweisung, ja, wird eh nichts gemeldet werden. Auch nicht anonym. Ja. Von daher ist das die erste Stelle, man muss überlegen, okay, weg von Schuldzuweisung, offene Fehlerkultur. Und dann wäre es wahrscheinlich sogar der erste Step, das anonym zu machen. Mhm. Und vielleicht ist dann irgendwann auch so, dass man sagt, okay, wir gehen offen damit um.
Ja.
Mir ist egal, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte offen drüber sprechen.
Ja.
Und dann kann man auch einen Namen machen. Ne?
Ja. Ja, Schuldzuweisungen bringen nichts.
Ja, und was wir jetzt gerade besprochen haben, die letzten 20 Minuten, ist natürlich nur ein Part vom Ganzen. Also ich glaube halt, wenn ich bei Nahunfälle gemeldet haben möchte und heute ist es doch nicht der Fall oder haben keiner guten Anzahl, keiner guten Qualität, dann ist es halt nicht ausreichend, nur sich auch bei Nahunfällen zu fokussieren, was alleine wird nicht passieren, da wird keine große Änderung erfahrungsgemäß entstehen. Ja, also ich kann nicht sagen, ich führe jetzt irgendein Tool ein, wo ich so bei Nahunfällen melde, weil wir hatten das Thema gerade gehabt, Bradley Stufe 2, das ist schwierig.
Ja, das ist so, ne, dann sagst du so, wir wollen jetzt mehr bei Nahunfälle. Ich finde das voll super, wenn ihr die meldet. Und dann gibt's aber in der nächsten ASA-Runde einen Anschluss für so viele Arbeitsunfälle. Ne? Das ist so einfach konträr zueinander. Und da muss man eben hergehen und braucht einfach schon einen ganzheitlichen Ansatz. Ne? Es bringt in der Kulturentwicklung nichts. Natürlich muss man alles Schritt für Schritt machen. Ne? Aber es bringt eben nichts, sich eine Sache rauszupicken und zu sagen, das verändern wir jetzt.
Ja.
Lasst es immer in einen gemeinsamen, also in einen ganzheitlichen, ne, ganz umfassenden Fahrplan mit einfließen. Es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass wir da gute Ansprechpartner für sind, ne? Dass wir sowas eben auf Wochenbasis eben auch in den Unternehmen mit unseren Kundinnen und Kunden machen. Aber dann habt ihr die Chance, das als gesamtheitliches Konzept auch Stück für Stück systematisch weiterzuentwickeln. Weil sonst fliegt euch das nächste um die Ohren. Ne? Ihr fangt das eine an, so ein bisschen zu stopfen, wie so ein Loch. Ne? Und dadurch, dass ihr es aber nicht komplett auch kulturell auf neue Beine stellen wollt und es nicht ganzheitlich betrachtet, werden die nächsten Dinge einfach hochploppen. Ne? Wenn ihr da am Thema Kompetenz, ne, du hast es eben genannt, Kompetenzentwicklung, Befähigung, eben Beteiligung auch nicht arbeitet, dann ist das wird das nicht funktionieren auf die Dauer. Sehen wir immer wieder. Und dann kommen die Unternehmen und sagen, ey, wir haben ja letztes Jahr hier das eingeführt, aber es hat sich nichts groß verändert.
Ja, haben wir letztens erst gehabt. Ne? Einer sagte, wir haben ja schon so viel gemacht. Wir haben ein Begehungstool, wir haben über Gespräche was eingeführt, die letzten 2 Jahre. Aber irgendwie ist es abgeflacht sehr schnell.
Ja.
Und es ist ja genau dasselbe, es ist genau das Gleiche.
Ja.
Also ich glaube, es braucht halt, und das wäre ich nicht müde, das zu sagen, man muss wissen, mit welchen Menschen mache ich welche Tätigkeit, zu welcher Zeit. Ja, wir brauchen das gut abgestimmt, damit am Ende des Tages wirklich die Kultur sich verändert. Und am Ende des Tages gehört dazu, dass bei Nahunfälle in einer guten Qualität, in einer guten Anzahl auch gemeldet werden und entsprechend auch dann bearbeitet werden.
Ja, und auch bei Nahunfälle ist aber auch einfach nicht alles. Ne? Wir sagen auch jedem Unternehmen, was zu uns kommt und sagt, ey, wir haben so wenig bei Nahunfälle, das wollen wir gerne ändern. Es ist nicht alles und ist nicht der ausschließliche Weg zu einer gelebten Kultur. Ich will jetzt nicht sagen, das ist immer ein bisschen politisch schwierig, ne? Ich will jetzt nicht sagen, es gibt viel, viel Wichtigeres. Aber aus meiner Sicht ist das so. Wenn wir eine Kulturstufe 3 und 4 gestalten wollen, dann gibt es viele Dinge, auf die wir uns konzentrieren müssen. Da ist bei Nahunfällen ein Teil davon, aber es ist nicht der Heilsbringer.
Das ist ein guter Punkt, vielleicht sogar für die nächste Podcast-Folge. Was können wir noch anderes machen? Wo kann der Fokus noch woanders drauf liegen? Ja, ich sag mal, wenn du jetzt gehört hast, diesen Podcast, und du sagst, ey, das ist eine gute Ansicht gewesen, ich möchte auch das Ganze ganzheitlich verändern, ja, weil ich halt nicht auf Einzelmaßnahmen mehr setzen möchte, dann laden wir dich jetzt herzlich ein, geh auf unsere Website www.wandelwerker.com/termin, buch dir dein Erstgespräch, wir schauen mal, wo stehst du, wo willst du hin, und dann bereiten wir dir ein Gespräch vor, was wir dann mit deinem Geschäftsführer oder Werkstatt auch noch führen können, wenn du möchtest, um das näher anzugehen. Dann bis zum nächsten Mal, Anna.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.